Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Milliarden über Milliarden legt der deutsche Staat auf den Tisch, um die finanziellen Folgen der massiven Corona-Krise abzufedern. Deutschland ist da in einer recht komfortablen Situation, denn die Haushaltslage ist vergleichsweise hervorragend. Das kann man bei vielen anderen EU-Staaten nicht behaupten. Im Gegenteil, vor allem Italien, Spanien und Frankreich sind ja unverschuldet derzeit besonders von der Corona-Krise betroffen und müssen auch in wirtschaftlicher Hinsicht Schäden in unermesslichen Dimensionen hinnehmen. Deutschland und andere wohlhabendere EU-Staaten sind bereit zu helfen. Die Frage ist nur, wie? Die Südländer fordern sogenannte Corona-Bonds, also Euro-Bonds mit neuem Anstrich. Deutschland, aber auch andere EU-Mitgliedsländer setzen auf andere Maßnahmen. Am Nachmittag schalteten sich die Finanzminister der EU-Länder zu einer Konferenz zusammen und sie beraten immer noch. Was bereits bekannt ist, das haben wir gleich für Sie und wir sprechen darüber mit dem Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, mit Henning Fürpel. Außerdem, das Robert-Koch-Institut bietet seit heute eine App an, die dazu dienen soll, die Verbreitung des Coronavirus besser zu erfassen. Lufthansa schließt wegen des zusammengebrochenen Luftverkehrsmarkts den Betrieb der Billigtochter Germanwings und der britische Premier Boris Johnson, der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt ist, ist auf eine Intensivstation verlegt worden. Auf welche Weise muss den besonders von der Corona-Krise betroffenen Ländern der EU geholfen werden? Italien, Spanien, Frankreich erneuern ihre Forderungen nach sogenannten Euro-Bonds. Das sind Staatsanleihen, die die EU-Staaten gemeinsam ausgeben würden und die mit niedrigen Zinsen ausgestattet wären aufgrund der hohen Bonität der reichen EU-Staaten. Deutschland, aber auch Länder wie die Niederlande oder Österreich, die lehnen das aber ab und setzen stattdessen auf Kredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus, auf Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Unternehmen und ein Kurzarbeitermodell wie in Deutschland. Bettina Klein ist uns jetzt live aus Brüssel zugeschaltet. Frau Klein, die Finanzminister, wir haben es gerade gehört, sie beraten nach wie vor. Die angesetzte Pressekonferenz ist immer wieder verschoben worden. Könnten diese Gespräche noch Platz?
Ja, das ist durchaus möglich. Zumindest könnte es sein, dass das heute ohne Ergebnis, ohne gemeinsame Erklärung und Verständigung auf ein Papier zu Ende geht. Und in dem Fall, um mal das Worst-Case-Szenario vorwegzunehmen, würde man es dann vermutlich einer Gipfel-Videoschaltkonferenz der Staats- und Regierungschefs dann überantworten. Mit anderen Worten, es dann die Chefs und Chefinnen machen lassen. Wir erleben hier möglicherweise aber auch gerade eine weitere Premiere. Die erste Video-Nacht Sitzung eines Rates könnte uns auch bevorstehen. Um 16 Uhr haben die Finanzminister begonnen, um 19 Uhr wurde unterbrochen. Zunächst für eine Stunde, dann für zwei, dann drei, dann vier Stunden. Um 23 Uhr wollte man weiter beraten. Es zeigt sich, welche dicken Bretter zu bohren sind. Sie haben es angedeutet. Es scheint sich festzuhaken, eben unter anderem am Streit zwischen Italien und den Niederlanden über Bedingungen für ESM-Kredite. Das war auch eine strittige Frage. Und natürlich an der grundsätzlicheren Frage einer einmaligen gemeinsamen Schuldenhaftung für die eben insbesondere Italien, Spanien und Frankreich eintreten in dieser besonderen Situation. So gesehen ist es nicht überraschend, dass das jetzt so stockt. Der maltesische Finanzminister schrieb vorhin auf Twitter, es könnte bis morgen früh dauern und man weiß, Nachtsitzungen, gerade wenn sie so ungewöhnlich ablaufen wie mit einer Videokonferenz, ist eines der Instrumente in der EU, um auch Druck aufzubauen.
Woran hakt es denn jetzt aktuell? Was dringt dann nach außen?
Ja, was ich genannt habe, also Italien scheint bei der Forderung zu bleiben, unterstützt von Frankreich, Spanien und weiteren Staaten, dass man sozusagen eine Festlegung oder ein Versprechen haben möchte, dass es diese Bonds gibt. Es geht aber, dreht sich aber auch nochmal um den Streit bei den ESM-Krediten, wo ja früher während der Euro-Krise ganz, ganz starke Bedingungen daran geknüpft waren. Diese Bedingungen soll es jetzt nicht mehr geben, wollen die meisten Euro-Länder. Die Niederlande sind da etwas härter dabei. Das Tragische in gewisser Weise ist ja, man hat sich ja im Grundsatz auf drei Maßnahmen schon verständigt. Eben die mögliche Kreditaufnahme über den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, dann die Darlehen, die gewährt werden könnten von der Europäischen Investitionsbank und das sogenannte Kurzarbeitergeld, was die Kommission vorgeschlagen hatte. Alles in allem eine Summe, ein Gesamtvolumen von mehr als 500 Milliarden Euro könnten auf diese Art und Weise bereitgestellt werden. Nur wenn es an der Grundsatzfrage scheitert, wird es irgendwann nochmal Bonds geben oder auch nicht, dann wird eben auch keine Einigung auf diese drei Maßnahmen zumindest heute heute möglicherweise stattfinden. Klar ist aber auch, über diese drei Punkte hinaus wird es ein Wiederaufbauprogramm für die europäische Wirtschaft geben. Das wird maßgeblich von der Kommission dann ausgearbeitet werden. Und es kann gut sein, das ist ja ein französischer Vorschlag gewesen, dass man im Rahmen dieses Wiederaufbauprogramms quasi dann in der etwas ferneren Zukunft dann so einen Mechanismus findet, wo eben gemeinsame Anleihen aufgenommen werden. Und man muss jetzt versuchen, eine Lösung zu finden, die allen gesichtswahrend auch ermöglicht, sich da zusammenzufinden. Ob das heute gelingt, kann sein, aber ich bin ehrlich gesagt da im Augenblick skeptisch.
Informationen waren das live aus Brüssel. Schönen Dank an Bettina Klein. Und zugehört hat Professor Henning Vöpel. Er ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Schönen guten Abend, Herr Vöpel.
Hallo, guten Abend.
Herr Vöpel, die EU-Finanzminister beraten also über die Hilfe für besonders von der Corona-Krise betroffene Länder. Euro-Bonds werden wohl erstmal nicht dazu zählen. Wäre das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Nun, man überlegt tatsächlich derzeit, ob Corona-Bonds, also eine Version der Euro-Bonds, tatsächlich helfen könnten. Es gibt im Wesentlichen zwei Argumente dafür. Das eine ist, dass man sagt, naja, diese Pandemie ist im Grunde ein symmetrischer Schock. Wir wissen vorher nicht, welches Land ist besonders hart davon getroffen. Das Risiko besteht für alle. Und vorher würde man sich vielleicht, bevor man weiß, welches Land besonders hart getroffen ist, würde man sich vielleicht auf so eine Art Versicherungslösung gewissermaßen einigen. Das heißt, wenn man nicht weiß, wer ist getroffen, dann sagt man, okay, das ist ein gemeinsames Risiko, was wir tragen müssen. Und in dem Sinne wären Corona-Bonds tatsächlich begründbar. Das zweite Argument dafür ist zu sagen, naja, wenn wir das über andere Finanzierungsinstrumente hinbekommen, die im Wesentlichen Kredite sind, dann steigt für diese Länder, die ohnehin einen sehr geringen fiskalpolitischen Spielraum haben, die Verschuldung. Und das kann später mal zu Folgekrisen führen, dann zu Staatsschuldenkrisen. Wir wissen von 2011, 2012, welche Wirkung das auf Europa haben kann.
Mhm. Weshalb wollen die südeuropäischen Länder und Frankreich denn unbedingt diese Euro-Bonds? Weshalb reichen ihnen die Kredite des ESM nicht?
Nun, weil tatsächlich diese Kredite dann ihrer nationalen Verschuldung und den Verschuldungsquoten zuschlagen werden. Das ist zumindest jetzt erstmal die Regelung. Und es ist erst einmal natürlich dann auch eine Belastung, die man schultern muss. Die Schuldentragfähigkeit dieser Länder ist natürlich durch höhere Risikoprämien ohnehin gemindert, der geringere fiskalpolitische Spielraum und dann natürlich eine Wirtschaft, die tatsächlich am Boden liegt. Also drei Gründe, warum die Schuldentragfähigkeit eingeschränkt sein kann. Und das spricht eben aus Sicht dieser Länder dann für Corona-Bonds, also ein gemeinsames Finanzierungsinstrument, was diese Länder entlasten würde, was vor dem Hintergrund der versprochenen Solidarität natürlich wichtig wäre. Und die EU-Skepsis, die ja auch ein politisches Thema ist generell, würde man womöglich dann auch damit befördern.
Mhm. Euro-Bonds oder Corona-Bonds, wäre das faktisch eine Übernahme von Schulden anderer Länder, die ja offiziell ausgeschlossen ist?
Ja, das wäre es wohl, allerdings jetzt zweckgebunden und natürlich als Ausnahme deklariert. Ich weiß, da haben natürlich viele die Befürchtung, wenn wir jetzt rechtliche Voraussetzungen schaffen für diesen Fall, dann ist natürlich Tür und Tor geöffnet, womöglich für die nächsten Fälle. Und dann gleiten wir tatsächlich in eine solche Schuldenunion, also gesamtschuldnerische Haftung von Schulden. Das will man natürlich vermeiden. Rechtlich ist der Zugang zu Corona-Bonds tatsächlich erst einmal versperrt. Klaus Regling hat ja auch gesagt, naja, das würde sicherlich auch schon technisch, gar nicht rechtlich, sondern technisch 1 bis 2 Jahre dauern, mindestens bis eine solche Option zur Verfügung stünde. Das weiß ich nicht,
Wenn es politisch überhaupt durchsetzbar wäre, das sieht ja im Moment nicht danach aus. Andererseits könnte man auch sagen, Herr Vöpel, um da kurz einzuhaken, das ist eine europäische Krise, kein Land ist dafür verantwortlich, dass es so stark getroffen wurde und eine europäische Krise müsste auch europäisch beantwortet werden. Was zählt dieses Argument aus Ihrer Sicht?
Eine ganze Menge, weil natürlich die Verfehlung, die es ohne jede Frage gab, finanzpolitischer Art der Vergangenheit, also wir haben unterschiedliche Schuldenstände natürlich, das hat verschiedene Gründe. Viele sind natürlich auch ausgemacht und darum geht es gar nicht, sondern das Argument ist tatsächlich, wie Sie sagen, das hier ist eine historische Ausnahmesituation. Niemand hat das verschuldet, auch durch zu späte Maßnahmen oder dergleichen, sondern das ist ein Risiko, das Europa insgesamt betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, ein wesentlicher Teil der europäischen Idee ist die Freizügigkeit. Also, und eine Pandemie macht ja nun wirklich nicht vor Grenzen Halt. Insofern ist es ein europäisches Problem, eine symmetrische Bedrohung, für das wir eine symmetrische Antwort brauchen. Aber die Fähigkeit, die fiskalpolitische Fähigkeit, hier eine adäquate Antwort zu finden, ist eben nicht symmetrisch verteilt, sondern ist sehr asymmetrisch. Und deshalb brauchen wir einen gemeinsamen Handlungsrahmen.
Wäre aber auch gegebenenfalls ein Konjunkturprogramm für die AfD, denn wir wissen alle, wann und weshalb die AfD entstanden ist.
Zugegeben, umgekehrt würde ich argumentieren, wenn Europa jetzt Stärke zeigt, kann das ein Argument dafür sein, tatsächlich rechtspopulistische EU-Skepsis auch zurückzudrängen, wenn man jetzt zeigt, dass man handlungsfähig ist in der Kooperation, in der Koordination von ganz wichtigen Instrumenten, grenzüberschreitend. Das wäre umgekehrt, glaube ich, ein starkes Signal für die europäische Idee.
Mhm. Herr Fübel, die Gegner der Eurobonds, die sagen auch, diese Eurobonds, die brauchen wir überhaupt gar nicht, denn die Kreditlinien des ESM, dieses Stabilitätsmechanismus und der Europäischen Investitionsbank, dahinter stehen ja auch schon Gelder der Nationalstaaten. Haben wir also schon längst eine Drittstaatenfinanzierung durch die Hintertür?
Ja, das befürchten natürlich viele, dass womöglich einige Kredite dann natürlich umgewandelt werden könnten. Oder denken Sie daran, dass natürlich die Europäische Zentralbank auch dann natürlich, ich sag mal, durch Aufkaufprogramme dann im Grunde eine gemeinsame Finanzierung durch die Hintertür bewerkstelligt, was im Übrigen gesagt eine Option tatsächlich ist, ob man nicht tatsächlich einige dieser Kosten, weil es ja im Wesentlichen um Liquiditätshilfen geht, tatsächlich durch die Zentralbank monetisiert. Ich weiß, das ist ordnungspolitisch natürlich ein ganz heißes Eisen, aber eine neue Richtung, die Modern Monetary Theory, die argumentiert in diese Richtung. Also wenn wir eine solche Liquiditätskrise haben, dann muss die Europäische Zentralbank auch bei der Finanzierung solcher Lasten mithelfen. Und das droht tatsächlich durch die Hintertür, wie wir das eben auch vor einigen Jahren in der Eurokrise schon gesehen haben.
Ganz kurz zusammengefasst in einem Satz, Herr Fübel, worauf kommt es jetzt an aus Ihrer Sicht?
Ich denke, es geht um eine sehr schnelle Hilfe. Die Menschen sind wirklich in Not. Man muss, ich sag mal, die Finanzierungsinstrumente, die jetzt erforderlich sind, um schnell diesen Ländern zu helfen, bereitstellen. Das ist das Allervordringlichste. Und dann geht es natürlich darum, in zweiter Linie mögliche Folgekrisen aus dieser Pandemie zu reduzieren, Risiken dafür zu reduzieren. Das heißt, Wiederaufbauprogramme, finde ich nicht besonders adäquat, weil wir keinen Krieg hatten, der jetzt irgendwie den Kapitalstock zerstört hat. Aber wir brauchen natürlich auch hinterher ein Programm, sage ich mal, das die Wirtschaft wieder in Schwung bringt. Und darum geht es. Also kurzfristige Hilfe jetzt durch sehr unkonventionelle Hilfen. Und dann, dafür kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, tatsächlich dann ein Aufbauprogramm im Sinne von, wir müssen die Wirtschaft in diesen Ländern wieder in Gang bringen.
Der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, Professor Henning Fübel, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Fübel, ganz herzlichen Dank, dass Sie so spät sich zur Verfügung gestellt haben.
Sehr gerne.
Zum nächsten Thema. Wie kann ermittelt werden, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, die mit dem Coronavirus infiziert sind? Um das besser bestimmen zu können, hat das Robert-Koch-Institut eine App bereitgestellt, die sich jeder herunterladen kann, der eine Smartwatch oder ein Fitnessarmband benutzt. Corona-Datenspende-App heißt dieses Programm, das anonymisiert Daten ans RKI weiterleitet. Den aktuellen Stand in Sachen Corona hat jetzt Frank Kapellan.
Tendenz positiv, aber kein Grund zur Entwarnung. So lassen sich die heutigen Bewertungen aus Wissenschaft und Politik zusammenfassen.
Die Maßnahmen wirken trotzdem. Keine Täuschung bitte. Wir sind noch lange nicht über den Berg.
Warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ähnlich hört sich das auch beim Chef des Robert-Koch-Institutes an, Lothar Wieler.
Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Wir müssen die nächsten Tage abwarten.
Allerdings ist der Anstieg der Infektionszahlen seit gestern so niedrig wie in den letzten 2 Wochen nicht. Wieler blickt auf die Reproduktionszahl. Wie viele Menschen steckt ein Corona-Erkrankter im Durchschnitt an? Es sollte weniger als einer sein, dann wäre ein Ende des immer noch exponentiellen Wachstums bei den Ansteckungen wahrscheinlich. Wieler spricht daher von einer entscheidenden Zahl.
Momentan liegt sie meines Wissens im Bereich zwischen 1,2 und 1,5.
Gesundheitsminister Jens Spahn macht den Eindruck, als wolle er endlich einmal eine positive Botschaft unter die Bevölkerung bringen. Intern soll der Christdemokrat gewarnt haben, die Solidarität der Bürger überzustrapazieren. Heute erklärt Spahn:
Wir sehen einen Trend, dass die Zahl der Neuinfektionen sich abflacht, dass wir in eine lineare Entwicklung kommen.
Ist es also an der Zeit, seitens der Bundesregierung einen Plan vorzustellen, wann und wie sich die Ausgangsbeschränkungen lockern ließen und das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden könnte? Winfried Kretschmann, grüner Landeschef in Baden-Württemberg, hält es da mit der Kanzlerin. Wir wären schlechte Politiker, wenn wir da nicht Szenarien entwickeln würden.
Das debattieren wir alles intensiv, aber nicht öffentlich.
Falsch, meint dazu der Vorsitzende des Ethikrates, Peter Dabrock, wünscht sich, dass die Menschen klar erkennen können, wann es wie weitergehen könnte. Dann falle das Durchhalten mit Blick auf die staatlichen Restriktionen auch leichter. Der Berater der Bundesregierung hält es für gut und richtig und einer Demokratie angemessen, wenn die Maßnahmen nun in Frage gestellt werden und über die Verhältnismäßigkeit debattiert wird.
Es ist zu früh, Öffnungen jetzt vorzunehmen, aber es ist nie zu früh, über Kriterien für Öffnungen nachzudenken.
Wie also können die Kriterien aussehen? Im Frühinterview des Deutschlandfunks spricht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer davon, dass zu klären sei, wie die Kontrolle von Infizierten gewährleistet werden kann.
Es bedarf gewisser Voraussetzungen bei den Tests. Es bedarf der Frage, wie gehen wir mit Tracking um. Es bedarf dann auch der entsprechenden Strukturen der Nachverfolgung, etwa bei Gesundheitsämtern.
Dort in den Gesundheitsämtern will die Verteidigungsministerin verstärkt Soldaten einsetzen. Auch in Fieberambulanzen und Teststationen könnte die Bundeswehr helfen, Infizierte ausfindig zu machen. Familienministerin Franziska Giffey will zudem über den Bundesfreiwilligendienst versuchen, zusätzliches Pflegepersonal zu rekrutieren.
Deshalb haben wir uns entschieden, dass, wenn Freiwilligendienstleistende es möchten, dass sie dann nicht nur in ihrer angestammten Einsatzstelle tätig sein können.
Sobald also die Versorgung von Kranken gesichert ist und die infizierten Zahlen stagnieren, soll schrittweise eine langsame Rückkehr zur Normalität ermöglicht werden. Das wird dauern, meint CSU-Chef Söder. Eine Maskenpflicht hält er dabei für wahrscheinlich. Erst die Schulen und Kitas öffnen, dann weitere Geschäfte. So könnte es laufen, glaubt auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das, was sicherlich als letztes wieder möglich ist, das ist im Zweifel die Party und das Volksfest, weil dort das Ansteckungsrisiko besonders hoch ist.
Auch für Hotel- und Restaurantbetreiber sieht es nicht gut aus. Wir sind 3 Wochen hinter den Österreichern, gibt Söder zu bedenken. Da sei an große Events noch lange nicht zu denken.
Wenn Österreich bis Juni die Veranstaltung definitiv absagt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für uns 3 Wochen später bedeuten würde.
Am Sonntag ist der britische Premier Boris Johnson ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil sich die Symptome, die im Zusammenhang mit seiner Covid-19-Erkrankung stehen, offenbar erheblich verstärkten. Von einer reinen Vorsichtsmaßnahme war da die Rede. Gestern Abend ist Johnson dann in die Intensivstation verlegt worden. Auch jetzt wieder wird von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. Johnson erhalte Sauerstoff, werde aber nicht künstlich beatmet. Trotzdem ist die Sorge groß, und zwar über Parteigrenzen hinweg. Thomas Spickhofen.
Boris Johnson befindet sich weiterhin auf der Intensivstation. Er habe Sauerstoffzufuhr erhalten, sei aber nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen und habe auch keine Lungenentzündung, erklärte ein Regierungssprecher. Im St. Thomas Hospital, nur wenige 100 Meter vom Regierungssitz in der Downing Street entfernt, sei der Premierminister in den allerbesten Händen, sagt Kabinettsminister Michael Gove, bittet aber auch um Gebete für Johnson und seine Familie. Eines der Dinge mit diesem einzigartig herausfordernden Virus ist, dass er so heimtückisch und bösartig ist. Das ist wirklich beängstigend. Inzwischen hat sich auch Michael Gove in die Isolation begeben. Er selbst sei nicht infiziert, sagt Gove, aber ein Mitglied seiner Familie habe Symptome gezeigt. Die dringend notwendigen Amtsgeschäfte des Regierungschefs hat bis auf Weiteres Dominic Raab übernommen, der Außenminister. Am Vormittag leitete Raab unter anderem die Sitzung des Corona-Krisenkabinetts. Die am Dienstag übliche Kabinettssitzung wurde schon gestern abgesagt. Die Regierung ist weiterhin handlungsfähig, versichert 10 Downing Street. Und das geht auch, sagt Ian Duncan Smith, früherer Parteivorsitzender der Tories und jahrelang selbst Minister.
The cabinet system of government.
Unser Kabinettssystem lässt das zu. Wir haben kein Präsidialsystem, sondern einen Premierminister, der eben der Erste unter Gleichen ist. Die anderen Gleichen sind alle auf ihrem Posten. Dominic ist einer von ihnen. Er wird dieselbe Politik verfolgen und dieselben Strukturen nutzen, bis Boris wieder zurück ist. Die Verlegung von Boris Johnson auf die Intensivstation erfolgte nach Angaben seines Teams, um im Bedarfsfall alle erforderlichen medizinischen Geräte in unmittelbarer Nähe zu haben. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Premierministers sind nicht bekannt. Johnson erhält Zuspruch aus dem ganzen Land, auch vom politischen Gegner, zum Beispiel dem neuen Labour-Chef Keir Starmer. Ich weiß, dass die Regierungsgeschäfte weitergehen werden. Ich war vergangene Nacht in Kontakt mit dem Außenminister und habe konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Wir werden die Regierung unterstützen, wo es richtig ist, und sie weiter vorantreiben, wo das nötig ist. Auch Johnsons Vorvorgänger als Premierminister David Cameron wünschte seinem einstigen Rivalen alles Gute. Wir alle beten für ihn und seine Familie und hoffen, dass er bald wieder zurück in der Downing Street ist. Boris ist ein sehr widerstandsfähiger, ein fitter Kämpfer. Ich weiß das vom Tennisplatz und ich bin sicher, dass er da durchkommt. Der 55-jährige Johnson war am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht worden, weil sich sein Zustand verschlechtert hatte. Die Infektion mit dem Coronavirus wurde bei ihm vor 12 Tagen festgestellt. Danach hatten sich die Symptome wie Husten und Fieber bei ihm hartnäckig gehalten.
Die Luftfahrtbranche ist ja massiv von den Reisebeschränkungen in Europa betroffen. Die Lufthansa etwa lässt fast die gesamte Flotte am Boden. Millionenschäden entstehen so Tag für Tag. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, dass sie bei ihrer Billigtochter Germanwings komplett den Laden dicht macht. Jochen Hilgers.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO und die Pilotenvereinigung Cockpit hatten das Ende für die Kölner Fluggesellschaft bereits gefürchtet. Grund: die Lufthansa hatte Kurzarbeitergeld nur für die Mitarbeiter des Mutterkonzerns und die Eurowings, aber nicht für Germanwings beantragt. Die Voraussetzung für die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist aber, dass man sozialverträglich mit den Mitarbeitern umgeht und Kündigungen für einen bestimmten Zeitraum ausschließt. Bei Germanwings wurden aber alle Löhne in voller Höhe gezahlt, ohne dass die Mitarbeiter arbeiten mussten. Das hatte UFO-Mitglied und Personalvertreter Michael Kamper von vornherein skeptisch gemacht.
Ja, tatsächlich, es geht nicht nur den Flugbegleitern so, sondern auch den Cockpit-Kollegen. Dort haben wir Verhandlungen geführt zur Kurzarbeit und waren sehr, sehr guten Mutes, da auch Ergebnisse zu erzielen, die bei der Kabine 70% der Kosten eingespart hätten, im Cockpit 50% der Kosten, bis wir dann einfach ohne jegliche andere Rückmeldung aus der Presse erfahren haben, dass die Germanwings keine Kurzarbeit bekommen soll, was für uns natürlich umgehend bedeutet, dass das Unternehmen geschlossen wird.
Schon lange ging das Gerücht, dass die Lufthansa-Mutter die kleine Tochter Germanwings aufgeben möchte. Das Unternehmen, einst als Konkurrenz zu Billigfluggesellschaften gegründet, ist weniger rentabel gewesen als zum Beispiel Ryanair oder EasyJet, sagen Branchenkenner. Die Mitarbeiter haben zum Teil sehr lukrative Verträge aus besseren Zeiten und gelten in der Branche daher als zu teuer. Die Gewerkschaft UFO wirft Lufthansa vor, jetzt die Corona-Krise zu nutzen. Michael Kamper nennt das unfair. Außerdem sei auch noch Steuergeld dafür verwendet worden, die Germanwings dicht zu machen.
Da wir befürchten, dass der Konzern tatsächlich jetzt unter anderem diese Staatsgelder dafür benutzen möchte, die vollen Gehälter weiterzuzahlen, ist das aus unserer Sicht einfach Steuerverschwendung, um gleichzeitig auch mit den Ängsten der Kollegen zu spielen und das Unternehmen zu schließen.
Wie es mit den Mitarbeitern und den Maschinen der Flotte weitergeht, ist noch nicht bekannt. In einem internen Papier der Lufthansa, das dem WDR vorliegt, heißt es nur: Der Flugbetrieb der Germanwings wird beendet. Alle daraus resultierenden Optionen sollen mit den Sozialpartnern besprochen werden.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.34 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Deutschland will in einem ersten Schritt 50 unbegleitete Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Kai Küstner.
Es geht um diejenigen, die Hilfe am dringendsten nötig haben. Schwerkranke oder unbegleitete unter 14-Jährige in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern Griechenlands. Bereits seit einem Monat steht die deutsche Zusage, besonders Schutzbedürftige in Abstimmung mit anderen EU-Ländern aufzunehmen. Passiert war seitdem nichts, was vor allem an der Corona-Krise liegen dürfte. Nun aber sollen zunächst bis zu 50 Kinder nach Deutschland gebracht werden. Und zwar kommende Woche. Bevor sie auf die Bundesländer verteilt werden, müssen sie zunächst in eine zweiwöchige Quarantäne, kündigte das Bundesinnenministerium an. Insgesamt befinden sich mehr als 40.000 Schutzsuchende allein auf den griechischen Inseln, darunter tausende unbegleitete Minderjährige. Jedes einzelne aufgenommene Kind sei ein Signal, dass Deutschland auch in einer Krise bereit sei, an die Humanität zu denken, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Krise in den Flüchtlingslagern, so Knaus, löse das jedoch nicht. Genau wie Luxemburg, das bereits am Wochenende angekündigt hatte, Minderjährige aus Griechenland ausfliegen zu wollen, versucht nun offenbar auch die Bundesregierung, die anderen EU-Staaten an ihre Zusagen zu erinnern. 10 Mitgliedsländer hatten sich zur Aufnahme von insgesamt bis zu 1600 Kindern und Jugendlichen bereit erklärt.
Trotz der Corona-Epidemie in den USA haben Wähler im Bundesstaat Wisconsin darüber abgestimmt, wer für die Demokraten gegen Präsident Trump antreten soll. Torben Ostermann.
Gouverneur Tony Evers hatte bis zuletzt versucht, den Wahltermin auf den 9. Juni zu verschieben. Das oberste Gericht von Wisconsin erklärte die Verlegung für ungültig. Evers habe nicht die Befugnis, Wahltermine zu verschieben, so die Richter. Der demokratische Gouverneur begründete sein Vorhaben mit seiner Pflicht, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Vertreter der Republikanischen Partei gingen daraufhin mit einem Eilantrag gegen das Dekret vor. Die Corona-Krise hat jetzt schon massive Auswirkungen auf den US-Wahlkampf. 15 Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen bereits verschoben. Die Demokraten verlegten zudem ihren ursprünglich für Juli geplanten Parteitag. Traditionell wird dort der Präsidentschaftskandidat gekürt. Momentan gilt Joe Biden als klarer Favorit für die Nominierung. Er hatte seinen Vorsprung auf Bernie Sanders zuletzt deutlich ausgebaut.
Der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte australische Kardinal George Pell ist freigesprochen worden. Das oberste Gericht Australiens kippte die Verurteilung des ehemaligen Finanzchefs des Vatikan. Lena Bodewein.
Das ist das überraschende Finale eines langen Prozesses. Der High Court in Brisbane gab dem Berufungsantrag des 78-Jährigen statt. Es war Pells letzte Möglichkeit, die Verurteilung zu kippen. Die vorsitzende Richterin verkündete das Urteil in einem wegen Corona-Schutzmaßnahmen fast leeren Gerichtssaal. Die Begründung des Gerichts: Die Geschworenen hätten in dem Prozess gegen Pell begründete Zweifel an seiner Schuld haben müssen. Die Beweislage sei zu dürftig gewesen. Pell, der höchste Würdenträger der katholischen Kirche, der je wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht stand, war im vergangenen Jahr zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll in seiner Zeit als Erzbischof von Melbourne 2 Chorknaben missbraucht haben. Die Zeugenaussage eines der beiden war die Grundlage des Urteilsspruches. Der andere war an einer Heroinüberdosis gestorben. Pell hatte stets seine Unschuld beteuert. Im vergangenen August hatte ein Berufungsgericht das Urteil gegen ihn noch bestätigt. Weitere ähnliche Vorwürfe gegen Pell waren fallen gelassen worden oder von Gerichten nicht zum Prozess zugelassen worden. Bevor er wegen der Vorwürfe gegen ihn beurlaubt wurde, war Pell als Finanzchef des Vatikans der drittwichtigste Mann im Kirchenstaat.
Zur Börse. Die Wall Street hat ihre jüngste Erholung vorerst unterbrochen. Die wichtigsten Aktienindizes waren im späten Handel leicht ins Minus gerutscht. Der Dow Jones fiel am Ende um 0,1% auf 22.653 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq ging es um 0,4% auf 8.049 Punkte nach unten. Und jetzt Dorothee Holz von der Börse in Frankfurt am Main.
Der Chiphersteller Infineon zeigt, dass die Corona-Krise nicht alles zum Stillstand bringt. Infineon hat die Übernahme des amerikanischen Chipherstellers Cypress vorangetrieben und ist jetzt am Ziel. 9 Milliarden Euro schwer ist dieser Zukauf. So viel Geld hat der Konzern noch nie für eine Übernahme auf den Tisch gelegt. Infineon will damit in die erste Liga aufsteigen. Die Anleger haben es honoriert, die Aktien gehörten zu den DAX-Favoriten. Die Corona-Krise zwingt die Lufthansa dagegen zu einer Vollbremsung. Die Lufthansa legt die Billigtochter Germanwings still. Genau das hatten die Gewerkschaften befürchtet. Betroffen sind 1400 Mitarbeiter. Andere Töchter sollen schrumpfen und viele Jets am Boden bleiben. Denn die Lufthansa stellt sich auch nach der Pandemie auf deutlich bescheidenere Zeiten ein. Es könnte noch Jahre dauern, bis die weltweite Nachfrage nach Flugreisen wieder dem Vorkrisenniveau entspricht, so der Konzern. Das hat Anleger beunruhigt. Die Aktien schlossen zwar leicht im Plus, gaben aber einen Großteil der Gewinne ab. Die Stimmung insgesamt erneut gut. Der DAX hat in dieser Woche ein Plus von fast 10% geschafft, hat seit seinem Tief im März gut 2000 Punkte aufgeholt, schloss bei 10.356. Neben Infineon gehörte der Hersteller von Flugzeugtriebwerken MTU zu den größten Gewinnern. MTU-Aktien hatten in den vergangenen Wochen massiv an Wert verloren. Die Krise in der Luftfahrtbranche trifft auch dieses Unternehmen hart. Deutsche Bankaktien auch sehr gefragt. Die EZB setzt alles daran, dass Banken Kredite vergeben. Die Anforderungen werden drastisch gesenkt. Sogar griechische Staatsanleihen als Sicherheit akzeptiert. Bisher ein Tabu.
Dorothee Holz war das aus Frankfurt. Schon die Eröffnung des Strafverfahrens rund um die Love Parade-Katastrophe hat sich um Jahre verzögert. Jetzt könnte der Prozess womöglich komplett platzen. Der Grund: Das Landgericht Duisburg schlägt eine Einstellung des Verfahrens vor, weil es wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht fortgesetzt werden kann und bald Verjährung droht. Mehr dazu von Moritz Küpper.
Wegen des Verbreitungsrisikos des Coronavirus könnte das Verfahren nur eingeschränkt geführt werden, erklärte das Landgericht Duisburg in einer Stellungnahme. Da sich unter den Beteiligten mehrere Menschen, die zur Risikogruppe gehörten, befänden, sei derzeit aber nicht absehbar, wann die Verhandlung fortgesetzt werden könne. Falls doch, sei mit einer, Zitat, erheblichen Dauer des weiteren Verfahrens zu rechnen. Diese Zeit gebe es jedoch nicht, denn spätestens am 27. Juli dieses Jahres dürfte der Vorwurf der fahrlässigen Tötung verjähren. Das Gericht sehe deshalb eine, Zitat, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, den angeklagten Sachverhalt verurteilungsreif aufzuklären. Daher schlagen die Richter nun die Einstellung des Love Parade Strafprozesses vor. Bis zum 20. April sollen sich die Prozessbeteiligten, also die drei noch verbliebenen Angeklagten, sowie die Staatsanwaltschaft dazu äußern. Einer der aufwendigsten Prozesse der Nachkriegszeit mit bislang 183 Verhandlungstagen könnte somit ohne Urteil enden. Ohnehin verlief die juristische Aufarbeitung der sogenannten Love Parade-Katastrophe holprig. Bei einem Gedränge auf dem Techno-Festival waren am 24. Juli 2010 in Duisburg 21 Menschen gestorben, mehr als 600 wurden verletzt. Doch ein Prozess wurde erst über 7 Jahre später nach langen, teilweise fehlerhaften Ermittlungen sowie diversen juristischen Auseinandersetzungen eröffnet. 10 Angeklagte mussten sich zunächst unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Im Februar 2019 wurde der Strafprozess dann gegen 7 Angeklagte ohne Auflagen eingestellt. 3 Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent sind dagegen weiterhin angeklagt. Sie hatten die Einstellung gegen Auflagen verweigert. Die Staatsanwaltschaft Duisburg kündigte bereits an, Vorschlag und die Argumentation des Gerichts sorgfältig prüfen und dann entscheiden zu wollen. Für Professor Julius Reiter, einer der Nebenklageanwälte, steht dagegen fest, dass alle Seiten dem Vorschlag zustimmen werden. Eine Einstellung würde bedeuten, so Reiter, dass die Angeklagten nicht zur Verantwortung gezogen werden können.
Ein weiterer schwarzer Tag für die Opfer und Angehörigen der Love Parade-Katastrophe. Unsere Forderung ist jetzt, dass eine Abschlussdebatte des Landtags über die Konsequenzen aus dem gescheiterten Love Parade-Prozess stattfindet und die Konsequenzen, die die Landesregierung aus dem Sachverständigengutachten unter anderem im Hinblick auf die Verantwortung der Polizei ziehen wird.
So Reiter. Werde nun die Corona-Krise dafür genutzt, ein Ende für den Mammutprozess zu finden?
Ja, den Eindruck kann ich nur bestätigen. Es wäre ohnehin schwer geworden, diesen Prozess rechtzeitig zu beenden und noch möglicherweise zu einer Verurteilung zu kommen. Aber die Angeklagten waren ja nicht einmal bereit, eine Einstellung mit Auflagen hinzunehmen. Insofern spielt es ihnen natürlich jetzt in die Karten, dass selbst das Gericht nun eine Einstellung ohne Auflagen vorschlägt.
Sollten alle Verfahrensbeteiligten zustimmen, will die Kammer ihre Erkenntnisse in einem Beschluss zusammenfassen, diesen bei einem zeitlich begrenzten letzten Hauptverhandlungstermin vortragen und damit das Verfahren offiziell beenden. Der nächste Termin ist derzeit auf den 21. April bestimmt, doch ob er stattfinden kann, ist wegen der Corona-Pandemie aber noch unklar.
Antisemiten und Rechtsextreme, sie gab es vor der Krise und wird es auch danach geben. Jetzt scheinen sie die Corona-Krise nutzen zu wollen, um antisemitische Verschwörungstheorien zu verbreiten. Darauf wies der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein heute hin. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU, sie kündigte bei gleicher Gelegenheit eine Verstärkung der Antisemitismusforschung an. Die Bundesregierung gab aktuelle Zahlen zu rechtsextrem motivierten Straftaten bekannt. Markus Pindur.
Insgesamt stieg die Zahl rechtsextremer Delikte, doch bei den rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten zeichne sich ein Rückgang ab, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der grünen Innenpolitikerin Irene Michalic, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach wurden über 22.000 rechtsextrem motivierte Delikte registriert. Dabei handelt es sich vor allem um Propagandadelikte und Fälle von Volksverhetzung. Die Zahl der registrierten Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund ging leicht zurück, von über 1.100 im Jahr 2018 auf knapp unter 1.000 im vergangenen Jahr. Eine Ausnahme bilden dabei antisemitische Straftaten. Hier zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab. Dem Medienbericht zufolge registrierte die Polizei für 2019 vorläufig knapp über 2000 Delikte, die sich gegen Menschen jüdischen Glaubens oder ihre Einrichtungen richteten. 2018 waren es knapp 1800 Fälle. Antisemitismus sei Gift für das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft, erklärte dazu die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek. Die Bundesregierung wolle deshalb ein Forschungsförderungsprogramm zum Antisemitismus auflegen, das Ministerin Karliczek gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein heute in Berlin vorstellte. Damit soll interdisziplinäre Wissenschaft gefördert werden, die Ursachen und Verbreitung von Antisemitismus praxisbezogen untersucht. Gleichzeitig sollen geeignete Gegenmaßnahmen gegen Antisemitismus entwickelt werden. Dafür stellt Bundesministerin Karliczek zwischen 2021 und 2025 12 Millionen Euro bereit. Der Antisemitismusbeauftragte Klein erklärte, die neue Forschungsförderrichtlinie sei ein wichtiger Baustein einer Gesamtstrategie gegen Judenhass. Sie werde dazu beitragen, das Wissen über seine Entstehung und Verbreitung zu verbessern und zu vernetzen, sodass Antisemitismus gezielter bekämpft werden könne. Die augenfälligste Gewalttat mit antisemitischer Motivation war der Überfall auf die Synagoge von Halle vor einem halben Jahr, der zu einer bundesweiten Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen bei jüdischen Einrichtungen geführt hatte. Die jetzt ins Auge gefassten Forschungsprojekte haben konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen gegen Antisemitismus für Behörden, aber auch die Zivilgesellschaft zum Ziel.
Wie sieht der Kampf gegen das Coronavirus da aus, wo er konkret geführt wird? An dieser Stelle senden wir seit gestern täglich unseren neuen Podcast zum Thema. Mein Kollege Corbinian Frenzel hat heute Morgen mit einer OP-Fachkrankenschwester, die auf einer HNO-Station in Süddeutschland arbeitet, gesprochen. Ihr Name? Julia Langer.
Langer, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Langer. Hier ist Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk.
Guten Morgen.
Ich grüße Sie. Ich wollte mich mal erkundigen, wie es bei Ihnen so aussieht, wie so aktuell die Lage ist.
Ja, das ist immer noch so ein bisschen so eine komische Stimmung zwischen auf die Welle warten und auf die aktuelle Situation reagieren müssen. Also das ist immer noch so ein leicht schwebender Zustand, würde ich mal beschreiben. Also einfach eine komische Stimmung.
Sie sind ja auf der HNO-Station, haben Sie uns erzählt.
Ja, ich bin im HNO-OP.
Genau.
Also Station ist ja nochmal was anderes.
Im HNO-OP. Und Sie haben uns ja auch neulich schon erzählt, wie wichtig diese Kompetenz ist, die Sie so im HNO-Bereich haben, was so Schläuche einführen, Beatmung und dergleichen angeht. Wie gut kann das eigentlich funktionieren in einem Krankenhaus, dass Kolleginnen und Kollegen andere unterstützen, also mal dann auch in fachfremde Bereiche kommen? Weil das hören wir jetzt ja allerorten, dass man sagt, man muss jetzt die Covid-19-Station zum Beispiel stärken, indem man da Kolleginnen und Kollegen hinschickt. Geht das so ohne weiteres?
Nee, das geht nicht. Das wird aber gemacht. Also das ist ja das große Problem. Es hat ja jeder ein fachspezifisches Wissen, das er regelmäßig abruft. Und jetzt auf eine andere Station versetzt zu werden, um dort auszuhelfen, macht jeder gerne. Es ist nicht das Thema. Das Problem ist, dieses Wissen, das speziell für diese Station dann wichtig ist, zu haben oder vermittelt zu bekommen. Da fehlt zum einen die Zeit zur Einarbeitung und zum anderen ist es natürlich in der Krise oder wenn man viele Patienten zu versorgen hat, dann ist es klar schwierig, einen Kollegen zu haben, zu dem man kein Vertrauen hat.
Wie ist das denn generell mit der Hilfe? Weil es gibt ja jetzt auch verschiedene Hilfsaufrufe, auch zum Beispiel so aus der Politik, die Idee, dass man aus dem Bundesfreiwilligendienst, die jetzt gerade untätig sein müssen, weil sie nicht gebraucht werden, da wo sie zum Beispiel normalerweise eingesetzt werden, da hat jetzt die Familienministerin Franziska Giffey gesagt, hey, lasst uns die doch nutzen, zum Beispiel um Kliniken zu unterstützen. Jetzt aus Ihrer Praxis, sind das Hilfsangebote, die Ihnen wirklich helfen oder wo Sie erstmal mehr Fragezeichen haben?
Ja, primär habe ich Fragezeichen, weil es mich so ein bisschen, also persönlich einfach kränkt, zu sagen, hier kriegst du eine Hilfskraft, dann wirst du deine Arbeit schon schaffen. Diesen Ansatz finde ich ein bisschen komisch.
Gibt es Hilfe, bei der Sie sagen, die könnte ich jetzt, die könnten wir jetzt dringend gebrauchen?
Ja, da wünschte ich mir ein Machtwort von Herrn Spahn. Im Moment ist es so, dass Herr Spahn eigentlich aufgefordert ist, mit den Pflegekräften persönlich zu reden. Also nicht nur mit seinen Experten und mit den Klinikumsvorständen, das hat er gemacht. Aber mit der Basis wird nicht geredet und er ist aufgefordert. Ich bin ja mitbeteiligt auch an einer Petition. Und er ist aufgefordert, mit der Basis zu reden und sich die Sorgen anzuhören und sich die Forderungen vor allem anzuhören. Er redet aber nicht. Also für akute Hilfen haben wir uns gut selber organisiert. Wir haben gute Hilfen auch jetzt bei unserem Haus gute Hilfen auch bekommen. Auch von, also nur als Beispiel, Restaurant ermöglicht uns kostenloses Essen. Also das sind ja so Hilfen, da denkt jetzt erstmal keiner dran, aber wenn ich 12-Stunden-Dienste habe, bin ich nicht mehr fähig, mir dann noch ein Essen zu kochen. Also da bin ich froh, wenn ich da hingehen kann, mir ein Essen abholen kann. Aber primär geht es darum, auch längerfristige Hilfen zu leisten und da ist im Moment nicht wirklich ein Hoffnungsschimmer zu erkennen.
Coronavirus, Alltag einer Pandemie, den kompletten Podcast des Deutschlandfunk können Sie hier runterladen in unserer Audiothek-App oder bei Spotify oder unter www.dlf.de, so immer ab 16 Uhr. In 2,5 Jahren soll sie starten, die umstrittene Winterfußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Vergabe lief nach Ansicht von Ermittlern unter kriminellen Umständen ab. Bestechung von insgesamt 4 Ex-Funktionären, verschwörerische E-Mails, Zahlungen über Strohfirmen in der Karibik. Die amerikanische Staatsanwaltschaft hat jetzt ihre Vorwürfe in einer offiziellen Anklageschrift zusammengefasst. Jan Bösche.
Das Dokument der Ankläger ist 70 Seiten lang. Es enthält 53 Anklagepunkte. Staatsanwalt Richard Donahue sagte, die Anklage zeige die andauernde Verpflichtung seiner Behörde, die Korruption in den höchsten Ebenen des internationalen Fußballs aufzuspüren. Unternehmen und Individuen sollten wissen, dass sie zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie das US-Finanzsystem für korrupte Ziele ausnutzten. Die neue Anklage ist die bislang detaillierteste Auflistung, wie die Bestechung rund um die Fußballweltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022 abgelaufen sein könnte. Im Mittelpunkt stehen 3 frühere Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees aus Argentinien, Paraguay und Brasilien. 2 von ihnen sind bereits gestorben. Die 3 sollen Bestechungsgelder angenommen haben, damit sie für Katar als Austragungsort stimmten. Die US-Ermittler rollten auch die Vergabe der letzten WM an Russland wieder auf. Laut Anklage soll der frühere FIFA-Vize Jack Warner über 5 Millionen Dollar bekommen haben. Dafür stimmte er für Russland. Rafael Sagüero aus Guatemala erhielt 1 Million Dollar. Im Visier der amerikanischen Ermittler sind auch 2 frühere Mitarbeiter des Medienriesen Fox. Fox hatte die Rechte erworben, die Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2022 zu übertragen. Die beiden Manager sollen dabei Insider-Informationen genutzt haben. Die Ankläger werfen ihnen vor, Loyalitäten ausgenutzt zu haben, erworben durch Bestechungsgelder. Die Anwälte der beiden Manager wiesen die Vorwürfe zurück.
Aus Washington war das der Bericht von Jan Bösche. Jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, präsentiert von Joachim Eich.
Kommentiert wird die Forderung des Ethikrates nach einer breiteren Diskussion um die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Es ist ein schlechtes Zeugnis, das der Deutsche Ethikrat der Bundesregierung ausgestellt hat, meint die Frankfurter Rundschau. Die Politik traue den Bürgern zu wenig zu. Eine Debatte über Exit-Maßnahmen müsse man führen, statt sie abzuwürgen. Statt sich auf Zeitpunkte zu fixieren, müsse man über inhaltliche Szenarien sprechen. Das Abbügeln von Exit-Szenarien war gewiss keine glänzende Idee von Angela Merkel. Das alles ist kein Skandal. Der Fokus der Regierung lag nachvollziehbarerweise zunächst auf praktischen Dingen, wie der Beschaffung von Masken. In der Ostfriesen-Zeitung aus Leer heißt es, die Bundesregierung handelt fahrlässig, wenn sie die Exit-Strategie vor sich herschiebt. Es mag ja zu früh sein, um Restaurants und Fabriken zu öffnen. Es ist aber nicht zu früh, ganz schnell über die gesetzgeberischen Voraussetzungen für solche Öffnungen nachzudenken. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth schreibt, Demokratie darf nicht in Schockstarre gehalten werden. Mündige Bürger werden nicht vom Robert-Koch-Institut und nicht von der Charité regiert. Diskussion heißt Abwägen zwischen verschiedenen Möglichkeiten und Wegen. Zwischen Jung und Alt, Stadt und Land, Vorerkrankungen oder nicht. Das ist wichtig für den Schutz der Bürger und der Grundrechte. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg merkt an, es dürfte wohl einleuchten, dass all die Mühe, die sich die Gesellschaft derzeit nahezu vorbildlich macht, umsonst gewesen wäre, wenn von einem Tag auf den anderen sämtliche Schutzregeln wieder aufgehoben würden. Freiheitsrechte bestehen auch für die mutmaßlichen Opfer, die sich gerade nicht nur im hohen Alter befinden. Zugegebenermaßen wissen wir vieles über dieses neue Virus nicht. Nur eines wissen wir. Ungehemmt ausgebreitet wird es viel, viel Leid bringen. In Großbritannien liegt der an Covid-19 erkrankte Premierminister Johnson auf der Intensivstation. Dazu heißt es in der Taz, dass sich ein Regierungschef aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend zurückzieht, ist in der britischen Verfassungsordnung nicht vorgesehen. Der Posten des Vizepremiers ist weder vorgeschrieben noch in seinen Kompetenzen definiert. Johnson hat gar keinen. Gäbe es klare Regeln, hätte der Premier sich vielleicht schon zu Beginn seiner Infektion vollständig auf die eigene Gesundheit konzentrieren können. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe mahnen, die Regierung wird bald mit strategischen Entscheidungen konfrontiert werden. Der Lockdown sollte bis zum Ostermontag gehen. Vorher müssen sich die Minister einigen, ob das Gebot »Bleib daheim« weiter gelten soll oder ob es zu teilweisen Lockerungen kommen kann. Wer will dann die Verantwortung übernehmen? Das Königreich geht unsicheren Zeiten entgegen.
Die Presseschau war das, präsentiert von meinem Kollegen Joachim Eich. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk zu Ende. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.